Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Wahnsinn. Eine Riesenscheiße. Entschuldigt die Wortwahl, aber es geht in diesem Fall um Afghanistan. Und diese Worte kommen auch gar nicht von mir. Nee, ich habe da wen zitiert. Ich habe nämlich einen Staatsbeamten zitiert, der mit dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan befasst war. Die Zeit hat da jetzt gerade zu Jahresbeginn nämlich eine ziemlich große Recherche vorgelegt, hat in einem satten 220 Gigabyte Datensatz rumgewühlt, bisher geheime Dokumente. Und es geht eben um den August 2021. Als erst die Amerikaner und dann auch alle westlichen Partner, also inklusive uns, inklusive Bundeswehr, Afghanistan verlassen haben. Ja, und dann, ihr wisst es noch, haben die Taliban innerhalb kürzester Zeit im Land wieder die Macht übernommen. Da wird es einem echt anders, wenn man das alles liest, was die Kollegen von der Zeit da zusammengeschrieben haben, was da alles ignoriert wurde und falsch gemacht wurde. Eine humanitäre Katastrophe mit Ansage, das sagt dieser eben zitierte Beamte. Traurigerweise ist es aber so, wenn wir jetzt in die Geschichte gucken, dass Afghanistan sowas kennt. Ausländische Truppen, die zuerst einmarschieren, sich dann später sang- und klanglos aus dem Staub machen und vor allem sehr wenig zurücklassen, außer eben Wahnsinn. Eine Riesenscheiße. Vor 45 Jahren rückten die Truppen der Sowjetunion in Afghanistan ein und vor 35 Jahren zogen sie wieder ab. Und wie immer, werdet ihr merken, hängt das alles auch mit heute zusammen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Sowjetische Truppen, also auch russische Soldaten in Afghanistan. Grüß dich, Matthias.
Sei gegrüßt.
Vor 45 Jahren, ne? Und das ist bei vielen wahrscheinlich gar nicht so sehr auf dem Schirm oder zumindest ein bisschen weniger auf dem Schirm, weil wir immer erstmal an die Amerikaner denken und auch unseren Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Aber was hatte die Sowjetunion da in Afghanistan verloren?
Ja, das war vermutlich ein Mix aus ganz, ganz unterschiedlichen Motiven. Fangen wir mal an im Jahr 1978. Da gab es einen Staatsstreich in Afghanistan, den die kommunistische, demokratische Volkspartei Afghanistans durchgeführt hat. Und die neuen Machthaber, die lehnten sich natürlich sozusagen an den Ostblock an. Sie gestalteten die Gesellschaft um. Es gab Enteignungen, es gab eine Bodenreform und es gab Brutalität gegen die damals sogenannte Oberschicht. Das alles geht natürlich nicht ohne Widerstand. Und dazu gab es natürlich auch noch Auseinandersetzungen und Ärger mit den alten Parteien. Es wurde versucht, all das mit militärischen Mitteln niederzuschlagen. Das weitete sich dann aber relativ schnell zu einem Bürgerkrieg aus. Und da wusste sich dann die neue Demokratische Volkspartei Afghanistans nicht anders zu helfen, als ein Hilfeersuchen an Moskau zu schicken. Aber es gab zunächst keine positive Resonanz.
Okay, also die afghanischen Kommunisten baten die Kommunisten in Moskau um Hilfe. Es kam aber keine positive Antwort, Matthias, weil man sich in Moskau auf so einen Einsatz in der Fremde einfach nicht einlassen wollte.
Ja, und es gab zu der Zeit Diskussionen um sowjetische Aufrüstung. Deswegen wurde in Moskau bei einer offensichtlichen Unterstützung oder gar einer Intervention ein sehr, sehr hohes außenpolitisches Risiko gesehen. Denn 1978, da hatte die Sowjetunion noch die Hoffnung, westliche Nachrüstung zu verhindern oder eine Verhandlungslösung zu erreichen. Und der Hintergrund, das war der sogenannte NATO-Doppelbeschluss vom 12. Dezember 1979. Das war nämlich die Androhung des Westens, ebenfalls nukleare Mittelstreckenraketen nachzurüsten, wenn es die UdSSR ablehnen sollte, über generelle Abrüstung dieser Raketen zu verhandeln. Und damit waren natürlich die Beziehungen zwischen Ost und West auf dem Tiefpunkt.
Jetzt könnte man zynisch sagen, da hatte man auch nichts mehr zu verlieren. Ja, schlechter konnten die Beziehungen ja nicht mehr werden, wenn die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert. Aber das reicht mir jetzt irgendwie noch nicht alleine als Grund für einen 10-jährigen wohlgemerkt Kampfeinsatz auf fremdem Territorium.
Ja, ja, ganz richtig. Die Beziehungen, die waren tatsächlich am Boden. Aber andererseits gab es eben auch die Befürchtung, der Bürgerkrieg in Afghanistan, der könnte leicht überspringen. Es gab nämlich eine große muslimische Bevölkerungsgruppe in den südlichen Sowjetrepubliken, die allesamt Nachbarn von Afghanistan waren. Also zum Beispiel Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan. Also eine Intervention in Afghanistan konnte auch so gesehen werden als Vorbeugung gegen einen muslimischen Aufstand im eigenen Land. Und deshalb marschierte die Rote Armee am 25. Dezember 1979 ein und es begann ein 10-jähriger Krieg in Afghanistan.
Das hast du ja gerade schon gesagt, der Kalte Krieg hätte damals kaum kälter sein können zu diesem Zeitpunkt. Dann der Einmarsch in Afghanistan. die Reaktionen werden im Westen nicht sonderlich gut ausgefallen sein.
Ja, das stimmt. Der damalige US-Präsident Jimmy Carter, der verkündete kurz danach einen Boykott der Olympischen Spiele 1980 in Moskau. Das war eigentlich nichts Neues. Das gab es auch schon mal 1956 nach der blutigen Niederschlagung des Ungarn-Aufstands. Da wurden alle sportlichen Großveranstaltungen, an denen die UdSSR teilgenommen hat, abgesagt. Die Bundesrepublik, die beteiligte sich am Boykott und das Verhältnis zum Osten wurde immer eisiger. Der NATO-Doppelbeschluss wurde dann umgesetzt. Es wurden atomar bestückte Raketen in Ost und West stationiert. Und der Westen, das ist ganz wichtig, der unterstützte die Widerstandsgruppen in Afghanistan, nämlich die Mujahedin. Finanziell und materiell aufgerüstet von den USA kämpften sie einen Dschihad, also einen heiligen Krieg gegen die Sowjetunion und die kommunistische Regierung im eigenen Land natürlich bis zu deren Ende 1989. Später, als dann dieser Krieg vorbei war, teilten einige der Mujahedin-Fürsten einen Großteil des Landes unter sich auf. Im Süden herrschte dann ein Machtvakuum und darin entstanden dann die Taliban.
Das ist ja der Stoff, Matthias, muss man sagen, aus dem feuchte Verschwörerträume gemacht sind, ne? Der hier aber einfach einen Kern Wahrheit enthält. Die afghanischen Mujahedin und damit eigentlich der Islamismus, der Fundamentalismus im Land wurden mit Unterstützung des Westens groß gemacht.
Das muss man sagen. Ja, es war natürlich nicht beabsichtigt, aber profitiert haben die Terrorgruppen von der Unterstützung selbstverständlich.
Wenn man es so sieht, fällt Afghanistan also auch in eine Reihe vieler Stellvertreterkriege. Das haben wir häufiger schon besprochen in einer Stunde History. Stellvertreterkriege des Kalten Kriegs. Ja, die Sowjetunion leibhaftig mit Soldaten vor Ort, die USA und der Westen hingegen nur mit finanzieller und militärischer Unterstützung. Aber was war das dann für ein Krieg tatsächlich vor Ort im Land? In Afghanistan zwischen 1979 und 1989. Das erzählt uns jetzt Anna Wissmüller.
Es ist kalt und windig. Der Himmel ist klar. Kabul ist ruhig. Die Berge um die Stadt herum umranden sie wie eine Festung. Durch die Stadt fließt der Fluss Kabul friedlich vor sich hin, als ob nichts gewesen wäre. Ganz oben im Norden der Stadt, auf einem der Hügel, erkennt man zwei Menschen. Sie stehen am Fenster eines kleinen Hauses und schauen über die Stadt.
Ich mochte an Kabul immer, dass es so viele verschiedene Ebenen miteinander vereint. An manchen Stellen ist man hoch auf den Bergen, an manchen tief im Tal. Und die Neubauten neben der Altstadt und den Gemüsemärkten, die haben mir am besten gefallen.
Ach, Sorab. Kabul existiert nicht mehr so, wie wir es kannten. Es ist nicht mehr viel davon übrig geblieben.
Ich weiß. Meine Oma hat noch Medizin an der Universität Kabul studiert. Sie hat mir mal ein Foto gezeigt. Damals hatte sie noch einen Kurzhaarschnitt und einen Minirock an. Das geht jetzt natürlich nicht mehr. Aber die Menschen, die diese Stadt ausgemacht haben, die haben doch trotzdem etwas hinterlassen.
Sorab, es sind 6 Millionen Menschen geflohen. 1 Million sind gestorben. Es hat sich alles verändert.
Wenn man von hier den Hügel in Kabul hinunterläuft, gelangt man über die Autobahn Richtung Baglan, 600 Kilometer nördlich, an die Grenze der Sowjetunion. Normalerweise ist es ruhig hier, aber jetzt hört man laute Motorengeräusche und Pfeifen aus der Ferne. Eine Schlange Panzer fährt über eine Brücke, darauf Menschen mit Pelzmützen und roter Fahne. Heute, am 15. Februar 1989, ist der Tag gekommen, an dem die Sowjetunion Afghanistan mit den letzten Truppen verlässt. Seit etwas mehr als 9 Jahren war die Sowjetunion nun mit ihrer Armee in Afghanistan stationiert. Nach 8 Jahren leitete das Genfer Abkommen zwischen Afghanistan, der Sowjetunion, den USA und Pakistan das Ende des Krieges ein. Bevor die Sowjetunion in das Land einmarschierte, war der Staat durch einen Militärputsch von der Kommunistischen Demokratischen Volkspartei Afghanistan regiert worden.
Hä, aber warum marschieren die Sowjets denn in ein Land ein, das sowieso schon von einer kommunistischen Partei regiert wird?
Naja, wenn ein Konflikt einfach zu erklären wäre, müssten Sie ja kein Seminar dazu belegen, oder?
Auch wieder wahr.
Wir sind in der Zeit des Kalten Krieges. Das dürfen Sie nicht vergessen. Die Sowjetunion befürchtet, dass der Regierungschef Hafizullah Amin Kontakte zu den USA haben könnte. Er hatte in den USA studiert, traf sich mit den Amerikanern und ignorierte die Brezhnev-Doktrin, die die Souveränität einzelner sozialistischer Länder einschränkte. Amin baut sein Land zu seiner eigenen Diktatur um und die Sowjetunion hat Angst, Afghanistan als Pufferstaat zu verlieren.
Und wie ging der Einmarsch der Sowjetunion dann letztendlich aus? Hatte es für sie irgendeine Art politischen Vorteil?
Naja, als sie in das Land einmarschierten, konnten sie einen pro-sowjetischen Regierungschef einsetzen. Das war Babrak Karmal. Als er von einer Journalistin gefragt wurde, warum seit 3 Monaten sowjetische Truppenverbände in Afghanistan stehen, sagte er, Moment, ich habe Ihnen die Zeitung mitgebracht. Er sagte, die Truppen der Sowjetunion sind auf eine offizielle und legale Einladung hin ins Land gekommen. Sie meinen als Freunde, fragte sie weiter. Und Kamal antwortete, diejenigen, die etwas von der Geschichte unseres Landes verstehen, wissen, dass nach der großen Oktoberrevolution in Russland 1917 und nach dem heldenhaften Aufstand des afghanischen Volkes gegen die englische Besatzungsmacht im Jahr 1919 diese standhafte Freundschaft entstand. Es war den Leuten damals schon klar, dass das nicht stimmen konnte.
Wie war die Situation dann, als die Sowjetunion ihre Truppen abzog?
Warten Sie, ich habe einen kleinen Film dazu. Wenn sich jetzt mein PC mit dem Beamer verbindet, dann müsste das eigentlich... Ah, jetzt geht's.
Obwohl beim Abzug der über 100.000 sowjetischen Soldaten Euphorie herrschte, stellt der Rückzug nicht den Beginn einer besseren Ära, sondern den Anfang einer neuen Katastrophe dar. Durch die Schwächung der Infrastruktur gewannen die islamistischen Widerstandsparteien und ihre Vorstellungen vom Islam an Einfluss. Dass der Konflikt in Afghanistan keineswegs vor einem Ende stand, wird auch in den sowjetischen Nachrichten angedeutet. So heißt es in den abendlichen Nachrichten damals: Jetzt ist alles vorbei. Aber der Krieg geht für die Soldaten nicht zu Ende, solange die Gesichter ihrer Kameraden sie in ihren Träumen begleiten und sie die Geräusche der Maschinengewehre und die Explosionen von Minen auf der Straße hören. Vielleicht wird dieser Krieg eines Tages mit toten Müttern und Frauen enden und ihren verwaisten Söhnen. Solange es keine Antwort auf die Frage gibt, wofür das alles passiert ist, wird der Krieg in naher Zukunft nicht enden.
Der Einmarsch der Sowjetunion 1979 in Afghanistan und dann 1989 ihr Abzug. Anna Wissmüller hat uns von diesen 10 Jahren erzählt hier in Eine Stunde History. 10 Jahre Krieg, hunderttausende Tote, Millionen Flüchtlinge und das alles, würde ich an der Stelle behaupten, das alles für nix. Vielleicht ein Grund, warum ein großer Sammelband über diesen Krieg den Namen Sowjetnam trägt. Also die Idee wäre quasi, das, was den Amerikanern ihr Vietnam war, war der Sowjetunion Afghanistan. Und dieses Buch wurde herausgegeben, unter anderem von der Historikerin Tanja Penter. Hallo Frau Penter.
Ja, hallo.
Passt der Vergleich, Frau Penter? Ist Afghanistan das sowjetische Vietnam?
Ja, also den Afghanistan- und den Vietnamkrieg verbindet sicher, dass sie weder für die Sowjetunion noch für die USA zum Sieg führten und die jeweilige politische und soziale Krise im Inneren auch verschärften. Also wenn wir zunächst mal auf die USA schauen, dann sehen wir, dass Vietnam für die erste militärische Niederlage in der amerikanischen Geschichte steht und zu einer Spaltung auch der Nation, zu einer Kritik an der eigenen interventionistischen Außenpolitik geführt hat. Mhm. Also ein bedeutsamer Teil der amerikanischen Bevölkerung hatte sich gegen die Kriegspolitik der Regierung gewandt, war nicht bereit, den Verlust von Angehörigen hinzunehmen. Und auch in die weltweiten Ansehensverluste der USA durch den Vietnamkrieg waren natürlich erheblich.
Und das passt so auch zur Sowjetunion, wenn wir jetzt auf Afghanistan schauen?
Ja, da war die Situation etwas anders. Denn in den USA hatte dieser Vietnamkrieg ja auf längere Sicht eben keine negativen Auswirkungen auf die außenpolitische Stellung der USA, denn wenig später gehörten die USA bereits zu den Gewinnern des Kalten Krieges.
Das stimmt, ja. Mhm.
Ja. Während in der Sowjetunion die militärische Schwäche in Afghanistan ganz fundamentale Auswirkungen hatte, nämlich auch zum Zerfall des Imperiums, zum Ende der Sowjetunion zweifellos beigetragen hat. Also hier entfaltete der Afghanistan-Krieg in seinen politischen und gesellschaftlichen Folgen also eine enorme Wirkungsmacht. Innenpolitisch beschleunigte er den Zerfall bestehender Strukturen, legte auch die Mängel im System offen, beförderte den Legitimitätsverlust der sowjetischen Führung und des Militärs. Also so wurde in der Sowjetunion damals eine Entwicklung eingeleitet, an deren Ende eben der Zusammenbruch des Sowjetsystems stand. Und es gibt noch eine weitere interessante Parallele, die man eigentlich auch nochmal und auch die auch verflechtungshistorische Aspekte hat und die man eigentlich nochmal genauer untersuchen könnte. Es gibt Parallelen zwischen den Afghanistan- und Vietnam-Veteranen.
Die Rückkehrer aus dem Krieg.
Ja, genau. Sie teilten diese individuelle Belastung durch traumatische Kriegs- und Gewalterfahrungen, aber auch durch die fehlende gesellschaftliche Anerkennung ihres Einsatzes nach der Rückkehr.
In den USA ist es ja viel thematisiert worden. So Spielfilme wie Rambo tatsächlich handeln ja davon, dass Vietnam-Rückkehrer eigentlich zurechtkommen in ihrer Heimat.
Ganz genau. Auch in der Sowjetunion ist das, in der ausgehenden Sowjetunion ist das thematisiert worden. Und wir haben natürlich dann unter der Putin-Herrschaft eine neue Anerkennung der Afghanistan-Veteranen erfahren. Also so, dass sich mit seinem Amtsantritt zu Beginn der 2000er Jahre das deutlich verändert hat. Aber es gab zum Beispiel in der Sowjetunion auch und im postsowjetischen Russland Musikgruppen, die diese Erfahrung der Afghanistan-Veteranen thematisiert haben und versucht haben, in einen breiteren Diskurs hineinzubringen.
Gehen wir doch vielleicht nochmal zurück an den Anfang dieser Invasion, der sowjetischen.
Ja.
Und möglicherweise eben auch zu Parallelen zu Vietnam. Die Amerikaner waren sich ja ziemlich siegessicher, als sie losgezogen sind. Hätten wahrscheinlich nie gedacht, dass sie da 20 Jahre später gebrochen aus dem Land geschmissen werden. War das bei der Sowjetunion genauso eine Fehleinschätzung?
Eigentlich nicht. Nein, also die Geheimdienste hatten seit Jahren schon umfangreich Berichte auch über afghanische Agenten quasi geliefert, sodass man eigentlich wusste, dass mit diesem Einmarsch in Afghanistan eben sehr hohe Risiken verbunden waren. Und es gab eben auch eindeutige Warnungen noch im Oktober 79, dass dieser Krieg nicht gewonnen werden könne, wenn man dort einmarschieren würde. Insofern eine andere Situation.
Warum hat man es dann trotzdem gemacht?
Ja, Sie könnten auch fragen, warum wir das eigentlich heute so genau wissen.
Ja, warum wissen wir das so genau?
Weil es eben in den 90er Jahren eine Öffnung dieser ehemaligen sowjetischen Archive in Russland gab. Also es war für uns Historikerinnen und Historiker eine goldene Zeit, als eben die Archive auch für die Forschung geöffnet wurden. Und auch diese zeitgenössischen Protokolle des Politbüros, die konnten damals eingesehen werden. Und daraus wissen wir, dass die sind auch veröffentlicht worden. Daraus wissen wir eben, dass die sowjetische Führung vom kommunistischen Umsturz in Afghanistan, also wenn ich etwas weiter ausholen darf, 1978 zunächst überrascht worden war und dass die neuen Machthaber der Demokratischen Volkspartei Afghanistans, die ja im Land dann auch sehr schnell ein Regime von Terror und Säuberungen errichtet hatten, dass die von sowjetischer Seite auch nur sehr zögerlich unterstützt wurden. Denn in der Sowjetunion glaubte man, eine solche Politik von Terror und Säuberung seit dem Ende des Stalinismus überwunden zu haben. Die afghanische Regierung ersuchte die Sowjetunion mindestens 21 Mal um militärische Hilfe.
Wow.
Und das wurde dann auch umfangreich im Politbüro diskutiert. Die Protokolle, wie gesagt, liegen vor.
Aber immer abgelehnt.
Und wurde immer abgelehnt. Denn die Mitglieder befürchteten, international als Aggressoren gebrandmarkt zu werden. Da liest man, man könne ja nicht den USA-Einmarsch in Vietnam anprangern und dann selbst in Afghanistan einmarschieren. Es wird also aus den Politbüro-Protokollen erkennbar, dass sich die Lageeinschätzung dann erst später wandelte, nämlich zu einem Zeitpunkt, als es auch zu Aufständen in Afghanistan kam, als man befürchtete, Afghanistan, in das ja seit den 50er Jahren auch ganz umfangreich sowjetische Entwicklungshilfe geflossen war, dass man es ganz an die USA verlieren könnte. Denn dieser komplette Abfall Afghanistans hätte nicht nur einen geostrategischen Verlust dargestellt, sondern auch einen erheblichen Imageschaden bedeutet. Und eine Schlüsselrolle kommt da auch dem neuen afghanischen Präsidenten Amin zu, der ja seinen Vorgänger Taraki hatte ermorden lassen und der auch Kontakte zu den USA aufgenommen hatte und von dem man in der Sowjetunion glaubte oder im Politbüro glaubte, dass er erstens für die Exzesse der Regierung verantwortlich sei und zudem auch ein CIA-Agent sein könnte.
Okay, aber würden Sie sagen, Frau Penta, also dann hatte man offensichtlich größeren Druck, etwas tun zu wollen oder zu müssen in Afghanistan, aber würden Sie sagen, man hat das dann wieder besseren Wissens getan, weil man ja eben dieses ganze Vorwissen, dieses agentische Vorwissen hatte, dass es echt schwierig wird in Afghanistan.
Ja. Also es gab verschiedene Dinge, die quasi dazu führten, dass man es wieder besseres Wissen getan hat und es als das geringere Übel angesehen hat. Diese endgültige Entscheidung zum Einmarsch, die trafen ja dann Brezhnev mit seinem Geheimdienstchef Andropow, Außenminister Gromyko und Verteidigungsminister Ustinov am 12. Dezember 79, also auch erstmal zu viert. Und es waren die Ängste, also dass man Afghanistan ganz verlieren könnte, auch die dort investierten großen Entwicklungshilfemittel. Und zum Zweiten spielte auch der NATO-Doppelbeschluss vom 12. Dezember 79 hier eine Rolle. Dieser NATO-Doppelbeschluss, der ja den Auftakt für eine neue Eiszeit in den Ost-West-Beziehungen darstellte und der sowjetischen Seite hier verdeutlichte, dass eine Entspannung mit dem Westen, also hier auf längere Sicht erstmal wohl nicht zustande kommen würde. Hinzu kam vielleicht auch, und da besteht wieder ein Moment der Täuschung, wie wir uns, oder der Fehleinschätzung, ähnlich wie wir es jetzt auch im Ukraine-Krieg gesehen haben, dass Brezhnev und sein engster Kreis eben glaubten, dass man hier in Afghanistan ähnlich wie in Prag 1968 mit einer gezielten Operation jetzt hier die politische Führung austauschen könnte und dann bald wieder auch militärisch abziehen könnte.
Wie es beim Prager Frühling gemacht wurde, meinen Sie?
Ja, genau. Das ist also eine kurze Aktion sein würde, kein lange dauernder Krieg. Und diese Hoffnung sollte sich eben schnell als Irrtum erweisen. Und also die gleiche Fehleinschätzung sehen wir ja auch jetzt im aktuellen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Ja, und deshalb kann man eben vielleicht von Sowjetnam sprechen, ne? Also wie wir eben besprochen haben, was den Amerikanern ihr Vietnam, das war der Sowjetunion Afghanistan. Haben wir besprochen mit Historikerin Tanja Penta von der Uni Heidelberg. Frau Penta, danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ein irre brutaler Krieg also, dieser Krieg in Afghanistan, Matthias, und eben auch ein verlorener Krieg, ne? 1989, Mitte Februar ist es dann soweit, zieht die Sowjetunion wieder ab, was aber auch ein zäher Prozess war, muss man sagen, und nicht von heute auf morgen ging.
Naja, es war ja auch eine vollkommen andere Zeit. Seit 1984 war Michael Gorbatschow der starke Mann in Moskau. Es galt die sogenannte Sinatra-Doktrin. Frei nach seinem Song I Did It My Way sollte jedes Land des Ostblocks den Weg zum Sozialismus selbst bestimmen. Deshalb sollte es auch keine Intervention mehr in andere Länder geben. Mhm. Und über diesen Prozess sozusagen hat es Verhandlungen gegeben zwischen den USA und der UdSSR. Beide verzichteten auf jegliche Einmischung in die inneren Angelegenheiten Afghanistans und der Teil 1 des Abzugs begann dann im Mai 1988. Aber es gab immer wieder Angriffe von Mujahideen, sagen die einen, Übergriffe sowjetischer Soldaten, sagen die anderen. Also es war ein schwieriger Prozess.
Wie so oft ist es auch irgendwie eine Frage der Perspektive, Matthias. Ich habe jetzt eben von einem verlorenen Krieg gesprochen, also Rückzug wegen Niederlage. Wenn du jetzt aber Gorbatschow ins Spiel bringst, könnte man den Abzug ja auch als Zeichen der Abrüstung und des Friedensprozesses verstehen, der eben dann so Mitte der 80er irgendwann angefangen hat.
Ja, es war, glaube ich, jedenfalls sicher von beidem etwas. Also wenn Gorbatschow mit dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan und seinem Stellvertreter Bush über Abrüstung verhandelte und über eine Ära der gemeinsamen Friedenssicherung, die sie einläuten wollten, dann kam ein Krieg in Afghanistan natürlich nicht so gut. Und gleichzeitig war aber auch klar, gegen die Mujahideen wird ein Sieg sicher schwer. Sie kämpfen für ihr eigenes Land, für ihre eigene Religion. Das ist etwas ganz anderes, als in ein fremdes Land geschickt zu werden und dort zu kämpfen, wie die Angehörigen der Roten Armee. Und vielleicht erfährt Wladimir Putin das ja auch in der Ukraine.
Die Sowjetunion zieht sich also 1989 zurück aus Afghanistan. Und das versuchen wir jetzt nochmal zu verstehen, ne? Indem wir zumindest versuchen, uns hineinzuversetzen in den Maschinenraum, sage ich mal, dieser Großmacht, ja, ins Machtzentrum Moskau, ins Innere der Sowjetunion. Und das versuchen wir mit unserer Korrespondentin Sabine Adler, die eben lange in Russland und Osteuropa recherchiert hat, zur Geschichte wie zur Gegenwart dieser Region unserer Welt. Grüß dich, Sabine.
Hallo, grüß dich.
Wir haben das vorhin schon gehört, Sabine, die Sowjets sind mit großen Fragezeichen über dem Kopf nach Afghanistan gezogen, haben auch zunächst einmal oft verweigert, eigentlich dazu Hilfe zu kommen, obwohl sie gefragt wurden, dass sie einmarschieren sollen praktisch. Wie liefen da so die inneren Prozesse ab, dass man geschnallt hat, hey, das wird wahrscheinlich auch nichts mehr hier in Afghanistan, dann nachdem man schon im Land war?
Ja, ich würde noch ein bisschen zurückgehen. Ich würde tatsächlich noch mal auf Leonid Brezhnev gucken, der ja 1982 gestorben ist und der wirklich als Greiser Parteichef und Staatschef diesen Beginn der Afghanistan-Mission sozusagen angeordnet hat. Und mit seinem Tod ist der Wille, in Afghanistan weiter sich zu engagieren, wirklich erodiert. Dazwischen gab es die auch greisen Interimsparteichefs, Konstantin Tschernenko und Juri Andropow. Die hatten auch keinen so großen Enthusiasmus mehr, in Afghanistan zu bleiben, haben aber andererseits das auch nicht gestoppt. Und dann ist Michail Gorbatschow im März 1985 zum Generalsekretär der KPdSU gewählt worden. Und der hat als eine seiner ersten Amtshandlungen den Willen zum Abzug geäußert und hat dann tatsächlich ein halbes Jahr später die Unterstützung des Politbüros bekommen. Das ist nicht so ganz selbstverständlich, weil wenn wir das jetzt vergleichen, zum Beispiel mit Präsident Putin, wenn der irgendeinen Willen kundtut, dann kommt es auch so. Da redet da eigentlich keiner mehr großartig mit. Das war aber vorher anders.
Interessant, dass du das sagst. In der Sowjetunion gab es mehr Mitsprache als im heutigen Russland.
Ja, letzten Endes schon. Also natürlich hatte der Generalsekretär der KPdSU immer diese, wie wir heute sagen würden, das letzte Wort, sozusagen die Regierungsverantwortung. Aber er musste sich schon auch diese Unterstützung holen in diesem Gremium. Und das, was für Gorbatschow so wichtig war, war zum einen die wirtschaftliche Lage in der Sowjetunion. Die war wirklich am Boden. Mhm. Und auf der anderen Seite war das Land wirklich einer internationalen Ächtung ausgesetzt. Das hat man zum Beispiel auch gesehen am Olympiaboykott. Der Westen hat die Olympischen Spiele in Moskau boykottiert. Ja, und dann irgendwann war es dann eben soweit. Dann wurde tatsächlich entschieden, der Abzug soll kommen. Aber da muss man dann sagen, bis dahin kam dann zumindest noch mal so ein ziemlicher diplomatischer Parcours. Mhm. Das ging also auch nicht so wahnsinnig einfach. Denn da muss man sagen, da mussten ja auch andere Partner noch ins Boot geholt werden.
Bei Gorbatschow hast du jetzt gerade innenpolitische Gründe genannt und außenpolitische Gründe, aus Afghanistan rauszugehen. Mich würde aber mal interessieren, Sabine, gab es vielleicht auch eine humanitäre Komponente, dass man auf Afghanistan geschaut und gesehen hat? Also das, was da bisher passiert ist, seitdem wir einmarschiert sind, ist eine absolute Katastrophe. Es wird Zeit, das zu beenden.
Das hat zu der Zeit zumindest keiner laut gesagt, aber es sind ja so viele Soldaten erstens gefallen, so viele Sowjetsoldaten, von den Afghanen ja ganz zu schweigen. Mhm. Also die Bilanz am Ende waren ja 1 Million Afghanen, die ihr Leben verloren haben. Andererseits Millionen von Afghanen, die ihr Land verlassen haben, die geflohen sind. Auch das kommt uns ja ziemlich bekannt vor, mhm, aus der heutigen Zeit. Und 15.000 Sowjetsoldaten, die dort gefallen sind. Aber das war zumindest erstmal offiziell noch nicht Politik. Man hat also dieses Eingeständnis, dass der Blutzoll viel zu hoch ist. Und zu dem anderen kommen wir dann vielleicht auch, wie diese Armee vorgegangen ist. Mhm. Dieses Eingeständnis gab es bei diesem Abzugsbefehl oder bei der Abzugsentscheidung noch nicht. Das, was diese ganze Sache schwierig gemacht hat, war, und auch einfach auf der anderen Seite, war, dass sich mit Gorbatschow ja insgesamt die internationale Lage so ein bisschen entspannt hat. Da hat man gesehen, da ist jemand, der tatsächlich bessere Beziehungen zu den Vereinigten Staaten haben möchte und der sich auch an den Verhandlungstisch setzen möchte. Es kam zu einem Genfer Abkommen, das war im April 88. Und das wurde geschlossen von der Sowjetunion, den USA, Pakistan und Afghanistan. Pakistan ist deshalb wichtig, weil Pakistan zum Beispiel eine Route war, über die die Vereinigten Staaten Waffen an die afghanischen Rebellen, an die Mujahedin, mhm, geliefert haben.
Die mussten somit mitspielen bei diesem Frieden.
Pakistan, genau, die mussten mit ins Boot geholt werden, das war wichtig. Und das hat eben ziemlich lange gedauert oder gemessen daran, wie lange Abrüstungsverhandlungen zum Beispiel in der Zeit gedauert haben, dann wieder auch nicht so lange.
Stimmt.
Und dann gab es auch eine Überlegung, wie man international, also weiter vorgehen wollte in den internationalen Vereinbarungen, also Afghanistan einfach fallen zu lassen, abzuziehen und dann gar nichts mehr zu machen, das ging eben auch nicht. Und man hat sich da auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt, hat dann aber auch gesagt oder gesehen, dass es auf dem Papier besser aussah als in der Wirklichkeit. Jedenfalls Fazit, nach 9 Jahren Krieg, so lange war die Sowjetarmee in Afghanistan, mhm, hat es dann nochmal 9 Monate gedauert, ehe sie wirklich raus war.
Du hast es gerade gesagt, Sabine, vielleicht kommen wir noch dazu, wie diese Armee, die sowjetische, in Afghanistan vorgegangen ist. Also erklär uns das doch mal. Also in welchem Zustand haben Sie das Land vielleicht auch nachher hinterlassen?
Also das, was Sie erlebt haben während des Abzugs, das hat ein bisschen auch damit zu tun, wie sich diese Armee aufgeführt hat in Afghanistan. Also der Abzug selbst, um da nochmal vielleicht das abzuschließen, mhm, der war total gefährlich. Der war nämlich bei Eis und Schnee und es ging also über das Hindukusch-Gebirge und dort haben mehr als 10.000 Mujahedin operiert. Und die Mujahedin, das waren also erklärte Gegner der Regierungstruppen und der Regierung, die Sowjetarmee ja unterstützt hat. Und diese Mujahedin, die wollten, dass die Sowjetarmee so schnell wie möglich abzieht. Andererseits haben sie sie eben auch doch immer wieder bekämpft und damit in Kämpfe verwickelt und diesen Abzug etwas aufgehalten. Aber wenn man sich das anschaut, bis Gorbatschow kam, und der war ja mit Perestroika und Glasnost, und das heißt eben mit dem Umbau des Kommunismus in der Sowjetunion und mit einer größeren Offenheit angetreten, bis dahin war das Ganze als eine Hilfsmission dargestellt worden. Und tatsächlich war es ein Krieg ohne Fronten, ein Krieg, der überhaupt nicht zu gewinnen war. Und das hat unter anderem daran gelegen, dass es eine unüberschaubare Anzahl von Gruppen, von Rebellengruppen, von Regierungsgruppen, die dann zum Teil mit, zum Teil gegen die Sowjetarmee kämpften. Also keiner wusste, wer da gegen wen am Ende kämpfte. Und die Folge war, dass man diese fehlende Kriegsstrategie, also so ein Vorgehen auf dem Schlachtfeld sozusagen, ersetzt hat durch Kriegsverbrechen, durch Folter. Es wurden überhaupt keine Gefangenen gemacht, die wurden immer gleich ermordet. Es gab Massaker auf beiden Seiten. Also es war ein Krieg, der mit einer unglaublichen Brutalität geführt wurde. Und an dieser Brutalität hat sich auch die sowjetische Armee mit beteiligt. Sie hat sich in Afghanistan vollständig diskreditiert. Und als das bekannt wurde in der Sowjetunion, hat auch das Ansehen der Armee, der eigenen Armee, sehr, sehr gelitten. Mhm. Und damit wiederum insgesamt auch das sowjetische Herrschaftssystem als solches. Also man kann schon sagen, da fing wirklich an, etwas gewaltig zu bröckeln. Und die afghanischen, also die Soldaten, die in Afghanistan gekämpft haben, die nannten sich auch selbst die Afghanze. Das heißt also, die kamen dann zurück, diese Afghanze, in die Sowjetunion. Und anders als zum Beispiel nach dem Ende des großen Vaterländischen Krieges, wie der Zweite Weltkrieg in der Sowjetunion genannt wurde, waren diese Soldaten dann überhaupt gar keine Helden, sondern man sprach am besten überhaupt nicht über sie. Man wollte gar nicht großartig an sie erinnern. Das waren auch von dieser ganzen Brutalität vollständig traumatisierte Männer. Mhm. Und das gab es ja damals noch nicht, dass man sowas wie posttraumatische Belastungsstörung irgendwie erkannte als Krankheit oder als Notwendigkeit, sich damit zu beschäftigen und mit solchen Männern eben also auch psychologisch zu arbeiten. Das alles gab es nicht, und diese Leute wurden dann zum Teil eben auch kriminell.
Historikerin Tanja Penter hat uns vorhin erklärt, und das vielleicht nur als letztes, Sabine, dass diese Soldaten, die Afghanze, wie du jetzt gerade gesagt hast, heute aber in Russland plötzlich wieder einen anderen Ruf genießen und in einem anderen Licht dargestellt werden.
Genau, also das waren ja sozusagen Soldaten, um die sich keiner gekümmert hat, die zwar fürs Vaterland gekämpft hatten, und manche sind ja auch ganz überzeugt da in diesen Kampf reingegangen und waren so von dieser kommunistischen Propaganda jetzt auch gar nicht so, also die waren überzeugt davon und haben das gar nicht so in Zweifel gezogen und haben dann was ganz anderes erlebt. Die Realität sah deutlich anders aus. Und die waren ja selber auch so enttäuscht, und dass sich niemand mehr für sie interessiert hat, sie im Grunde genommen als die Loser dargestellt wurden, wenn sie überhaupt zur Kenntnis genommen wurden. Und dann kam jemand, der sich für sie interessiert hat, und das war ausgerechnet Wladimir Putin, mhm, der nämlich all diese Negativdarstellung von sowjetischer Geschichte bereinigt hat. Der Putin ist jemand, als er 1999 antrat als Ministerpräsident und dann im Jahr 2000 als Präsident gewählt wurde, in einer übrigens nicht freien Abstimmung, war angetreten als jemand, der nicht, weil er ein überzeugter Kommunist war, das war Putin nie, sondern er ist angetreten als jemand, der ein Stolz auf das Vaterland wiederbeleben wollte. Und zum Beispiel Boris Jelzin, sein Vorgänger, haben Zweifel an der Größe des Vaterlands geweckt. Die ganze Entwicklung, der Zerfall der Sowjetunion, dann dieses riesige Wirtschaftschaos, eben genau um diese Jahre des Abzugs der Sowjetarmee aus Afghanistan. Das waren alles Jahre, die die Menschen wirklich in Zweifeln gebracht haben, dass ihr Land eben doch nicht so großartig ist, wie ihnen das immer weisgemacht wurde, sondern dass das ziemlich viele Baustellen hat. Und Putin war dann derjenige, der gesagt hat, nein, diese Afghanistan-Kämpfer, die haben für unser Land gekämpft und die haben auch gegen die islamistische Bedrohung gekämpft. Und damit hat er eine Kurve gekriegt, die, also wenn es nicht so schrecklich wäre, müsste man sie eigentlich genial nennen. Das war wirklich Umdeutung von Geschichte. Umdeutung von Geschichte, das ist ihm gelungen.
Sabine Adler, unsere Russland-Fachfrau und Korrespondentin bei uns in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch, Sabine.
Gerne.
Sabine hat das ja eben schon ganz gut umrissen, was von Afghanistan noch übrig war oder eben auch nicht übrig war, wenn man so will. Matthias, nach dem Ende des Krieges und vor allem, wie viele Menschenleben dieser Krieg eben auch gefordert hatte.
Ja, es war mehr als 1 Million Tote zu beklagen, davon knapp 15.000 Soldaten der Regierungstruppen, die auf sowjetischer Seite gekämpft hatten. Die Zahl der getöteten Mujahedin ist unbekannt. 3 Millionen Menschen waren verletzt oder mussten versorgt werden. Rund 5 Millionen waren vor dem Krieg ins Ausland geflohen. Es gab etwas mehr als 2 Millionen Flüchtlinge innerhalb des Landes. Das sind die nackten und, wie ich finde, auch grauenhaften Zahlen. Dazu aber kommt noch ein zerstörtes Land. Große Teile der Infrastruktur waren kaputt, es gab nicht genügend Lebensmittel und es gelang nicht, eine Regierung zu bilden, die das Vertrauen der Menschen hatte.
Und damit sind wir eigentlich bei diesem Machtvakuum, ne, das du ganz am Anfang angesprochen hattest, in das die Taliban dann vorgedrungen sind. Denn eine stabile Regierung gab es eben einfach nicht.
Genau. Es regierte eigentlich, muss man sagen, niemand, als die Sowjetunion das Land verlassen hat, denn sie hinterließ ein Land ohne politische Ordnung. Niemand konnte über einen längeren Zeitraum hinweg für Sicherheit und Frieden sorgen. Im pakistanischen Peshawar gab es zeitweilig eine Gegenregierung und zwischen 1989 und 2001 versank das Land, kann man nicht anders sagen, im Bürgerkrieg, aus dem dann die Taliban als Sieger hervorgingen. Aber Streitigkeiten gab es auch unter ihnen und nach den Anschlägen des 11. September 2001, da zogen dann die USA in den Krieg gegen die Taliban und Al-Qaida in Afghanistan. Dieses Desaster endete im April 2021, als Joe Biden den Abzug der US-Truppen für den 11. September 2021 verkündete.
Dann denken wir mal an Afghanistan heute. Inzwischen wieder von den Taliban regiert, nachdem die im August 2021 geputscht haben, nachdem die in Afghanistan ein islamisches Emirat ausgerufen haben. Und die Sowjetunion, mit der wir heute mal angefangen haben, der Kalte Krieg und die CIA und alles, was zwischen 1979 und 1989 passiert ist, wirkt irgendwie sehr weit weg. Aber so weit weg ist das vielleicht gar nicht, Frau Rados.
Das stimmt, das ist eine gute Bemerkung, denn Besatzungen, egal wo sie stattfinden, also natürlich auch in Afghanistan, zur Erinnerung, die Sowjets sind dort einmarschiert, und diese Besatzung wirkt eigentlich bis heute. Wie merkt man das? Zum Beispiel gibt es ganze Generationen von Afghanen, die in der Sowjetunion studiert haben, damit auch das Denken und die Ideologie mitbekommen haben, die also Lehrer geworden sind, auch sehr viele Frauen. Negatives überwiegt aber beinahe ein Teil des Landes, vor allem große Obstplantagen im Norden von Kabul sind in diesem Bürgerkrieg der Sowjets gegen die afghanische Bevölkerung, vor allem die Bauern, zerstört worden und sind das bis heute.
Antonia Rados bei uns in Eine Stunde History. Journalistin, die als Reporterin viel in Afghanistan unterwegs war. Ich sehe Sie vorm geistigen Auge immer noch mit Live-Schalten aus Kabul. Frau Rados, schön, dass Sie bei uns in der Sendung sind.
Gerne.
Diese sowjetische Invasion hat also Spuren hinterlassen, ja, würden Sie sagen?
Sie hat deutliche Spuren hinterlassen, immer wieder überraschend, wenn man in Afghanistan herumfährt, dass es also Leute gibt, die noch brocken Russisch, also Russisch reden. Einige positive Erinnerungen an die Sowjets haben zum Beispiel sichtbar auch am Stadtrand von Kabul in der Nähe vom Flughafen gibt es also eine ganze Siedlung, die die Sowjets damals für ihre eigenen Ingenieure erbaut hatten und für Offiziere. Die gibt es immer noch und das sind immer noch beliebte Wohnungen bei den Afghanen. Also da sind sie Großfamilien in 2 Räumen zusammengepfercht, aber immerhin besser als sehr vieles, was es in Kabul gibt. Aber das Negative ist vor allem außerhalb von Kabul zu sehen. Die Sowjets haben zum Teil versucht, die Rohstoffe von Afghanistan auszubeuten. Das ist eine Entwicklung, die sich durch die Geschichte von Afghanistan zieht. Erinnern wir uns daran, ein sehr wichtiges Land, weil es strategisch zwischen Großmächten liegt und gelegen ist, also China, das heutige Russland, im Süden Indien, dann der Iran im Westen. Daher ein Land, das immer begehrt war. Und die Sowjets hatten das nicht anders gemacht, Ausbeutung von Rohstoffen bzw. der Versuch. Und auf der anderen Seite auch diese ideologische Modernisierung. Ich würde das jetzt mal bezeichnen, die üblichen Machtmittel vom Besatzern, Zuckerbrot und Peitsche. Auf der einen Seite also Zerstörung und Krieg und auf der anderen Seite Aufbau von Schulen, Ausbildung von Frauen und so weiter und so fort.
Sie haben gesagt, Frau Rados, ein Land, das immer begehrt war, Afghanistan. Manche sagen, das ist ein Land, Afghanistan, das eigentlich Invasion nach Invasion nach Invasion ertragen musste. Da kann man ja bis ins 19. Jahrhundert und zu den Briten zurückgehen. Aber wir waren jetzt eben heute bei der sowjetischen Invasion 1979 und kommen dann jetzt vielleicht zur amerikanischen Invasion 2001. Haben diese beiden Invasionen, die sowjetische, die US-amerikanische, über 20 Jahre auseinander, muss man ja sagen. Aber haben die auch wieder was miteinander zu tun?
Sie haben was miteinander zu tun, dass sie eigentlich nach denselben Mustern abgelaufen sind. Zuckerbrot und Peitsche. Mhm. Die westliche Allianz hat genau dasselbe gemacht. Sie hat gesagt, wir müssen also jetzt mal Afghanistan modernisieren. Erinnern Sie sich nach dem September 2001, diese große Welle von Sympathie für die afghanischen Frauen, die vorher von den Taliban schon unterdrückt worden sind. Mhm. Da muss man was tun, da muss man Schulen bauen. In derselben Zeit haben die Amerikaner aber doch auch einen Krieg begonnen, vor allem gegen die Al-Qaida-Anhänger und Kämpfer, die im Süden von Afghanistan waren, und gleichzeitig gegen die Taliban. Und daher natürlich auch ist dieser Krieg relativ wahllos in Afghanistan geführt worden, ähnlich wie bei den Sowjets. Mhm. Am Anfang gute Intentionen, zumindest für die Öffentlichkeit, und am Ende doch sehr viel Zerstörung, sehr viel Verbitterkeit bei den Afghanen, die das alles natürlich nicht so gesehen haben am Anfang. Insofern gibt es Parallelen, weil so viele Möglichkeiten, wenn sie ein Land besetzen, da irgendetwas Neues zu machen, gibt es leider in der Geschichte nicht.
Mhm, das ist auch wieder wahr, Frau Rados. Dann sind die Amerikaner eben genauso wie die Sowjets auch ziemlich lange geblieben. Mit vielen Verbündeten übrigens, also nicht zuletzt der Bundeswehr, muss man ja vielleicht auch mal sagen. Aber jetzt regieren eben doch wieder die Taliban. Und weil Sie gerade die Frauen und Mädchen angesprochen haben, die dürfen nicht mehr zur Schule gehen, beziehungsweise nur ganz vereinzelt in ganz kleinen sozusagen Oasen der Bildung, wo sowas noch möglich ist. Wo war der Haken, wenn ich mal fragen darf, an diesem Plan der US-Amerikaner?
Lassen Sie mich kurz zurückgehen zu den beiden Invasionen. Ja. Was man verstehen muss, ist, dass beide einen geopolitischen Hintergrund haben, wenn Sie so wollen. Die Sowjetunion hat diese Invasion gemacht, weil im Februar 1979 damals der Iran, wenn Sie sich erinnern, gefallen ist. Khomeini kam an die Macht. Mhm. Der Islam wurde zum ersten Mal, oder der Islamismus ist zum ersten Mal in unsere Gedächtnisse gekommen, in die Schlagzeilen. Genauso natürlich fürchteten, weiß man heute, die Sowjets und der Kreml damals, das Politbüro, dass es dort eine Ausbreitung geben wird. Daher war eigentlich diese islamische Revolution von Khomeini im Iran einer der Anstöße für die Sowjets, da jetzt in Afghanistan einzumarschieren, einige Monate später. Bei den Amerikanern war es im Herbst und Winter 2001 ähnlich. Das waren die Anschläge in Amerika von Al-Qaida, auch wieder islamistische begründete Anschläge, die dann die Amerikaner dazu gebracht haben, doch dieses unglaubliche Abenteuer, tausende Kilometer weit von Amerika und auch von Deutschland entfernt, in Angriff zu nehmen. Daher war das eigentlich der Hintergrund. Mhm. Beide Besatzungen, beide Kriege in Afghanistan haben eigentlich mit einer zunehmenden Islamisierung geendet. Nach den Sowjets kamen die Mujahedin, die von den Amerikanern auch aktiv im Hintergrund unterstützt worden sind. Und nach dem Abzug der Amerikaner jetzt im August 21, das haben Sie erwähnt, die Taliban. Ein ideologisches, islamistisches Regime. Ich war vor ungefähr einem Dreivierteljahr wieder in Afghanistan unter den Taliban, nicht als Journalistin, sondern als Besucherin, um mir das anzusehen, und habe gemerkt, wie streng dieses Regime eigentlich im ideologischen Gebiet ist. Frauen dürfen also nicht in die Schule gehen, nur bis zu einem gewissen Alter die Mädchen, dann ist die Ausbildung verboten, ab 14 genauer gesagt. Aber gleichzeitig, und das ist das Paradox, was dann auch wieder einen Teil der Afghanen für die Taliban einnimmt, relative Sicherheit. Das heißt, sie können sich in Kabul heute zum größten Teil bewegen, ohne dass es Bombenanschläge gibt. Taliban sind überall, also die...
Gut, für die waren natürlich früher die Taliban verantwortlich, die für diese Bombenanschläge, ne?
Das ist richtig, aber es gab auch diese andere Gruppe ISIS, also Daesh in Afghanistan, die damals auch sehr viele Anschläge gemacht hat. Aber das ist auch eines der Absurditäten von Diktaturen. Es gibt eine Sicherheit, und das ist die Sicherheit des Gefängnisses, und das ist heute in Afghanistan. Das ist also total sichtbar. Auf der einen Seite kulturelle und ideologische Indoktrinierung, Härte gegenüber der Bevölkerung, vor allem gegenüber den Frauen. Auf der anderen Seite herrscht Ruhe im Land, also eine Art, würde ich sagen, Friedhofsruhe.
Vielleicht haben Sie mir da jetzt eine Antwort auf eine Frage gegeben, Frau Rados, die ich bisher noch nicht so richtig mir erklären konnte und noch keine gute Erklärung gehört habe, warum das nämlich eigentlich 2021 dann so schnell ging. Also nachdem die internationalen Truppen abgezogen sind, dass die Taliban wieder an der Macht waren, das ging ja wirklich ruckzuck, könnte man ganz einfach sagen. Ist es dieser Grabesfrieden, von dem Sie da gerade gesprochen haben, dass die Menschen sich so sehr nach Sicherheit gesehnt haben, dass sie die Taliban akzeptiert haben?
Es waren mehrere Gründe. Das erste war, es war ein langer Prozess. Der August 21 war das Ende eines langen Krieges, in dem die Taliban Zug um Zug Dörfer und Provinzstädte erobert hatten und leider sehr viele westliche Beobachter, von Journalisten über Berater, über Militärs, sich in Kabul verschanzt hatten und die Realitäten am Lande nicht mehr sahen. Es gab eine große Unzufriedenheit unter den einfachen ländlichen Afghanen. Das war sicher der erste Grund. Das zweite ist, das hatte mir ein Afghane gesagt, nicht zu vergessen ist, dass die Afghanen sich sagten, diese Amerikaner, diese Deutschen, diese Franzosen, das sind Ausländer unter Anführungszeichen. Die Taliban, das sind unsere Söhne, unsere Enkel, unsere Neffen, die da kämpfen, die kommen selbst aus den Dörfern, die sind wie wir. Das hat auch eine große Rolle gespielt. Das war eine einheimische Truppe von Islamisten, die nach dem Code der Pashtunen vor allem gearbeitet haben, die den Leuten das Gefühl gaben, wir sind Leute, die zu euch gehören und die anderen sind die Fremden. Also die Russen wurden, die Sowjets wurden als Ausländer und Fremde angesehen. Insofern sind die Taliban eine islamistische, nationalistische Bewegung. Mhm. So muss man sie sehen. Und ich glaube, so sehen sie auch einen Teil der Afghanen, wenn natürlich auch nicht alle, vor allem nicht die Stadtbevölkerung.
Dann vielleicht eine Sache nur noch, Frau Rados, für wie stabil halten Sie das, was Sie da jetzt gerade in Afghanistan sehen, also dieses Taliban-Regime? Wird das jetzt einfach über ein paar Jahre so bleiben, vielleicht sogar Jahrzehnte?
Tja, da erwarten Sie von mir, dass ich mich als Prophetin betätige.
Ja, Verzeihung.
Werde ich wirklich vermeiden. Stabilität ist in der Welt heute ein wirkliches Fremdwort. Und insofern kann man auch nicht voraussagen, dass also Afghanistan stabil bleiben wird. Wir sehen das ja in anderen Teilen der Welt. Eine Riesenbewegung, die letzten Meldungen aus Afghanistan sagen uns, auch wenn der Westen abgezogen ist, die Geschichte bleibt nicht stehen. Heißt, chinesische Firmen, chinesische Interessen machen sich in Afghanistan breit, versöhnen sich mit den Taliban. Die Iraner haben auch die Taliban anerkannt. Insofern ist sehr, sehr viel Bewegung in Afghanistan selbst. Es gibt Allianzen, die wir vielleicht nicht mehr so beobachten oder beobachten wollen. Der Westen ist draußen, aber die Geschichte, wie gesagt, bleibt nicht stehen.
Die Geschichte bleibt nicht stehen, hat Antonia Rados für uns beobachtet und uns in einer Stunde History erklärt. Danke fürs Gespräch, Frau Rados.
Danke Ihnen.
Wir sollten bald mal, Matthias, finde ich jedenfalls, noch eine Ausgabe machen über die anglo-afghanischen Kriege. Der Gedanke kam mir heute irgendwann mal zwischendurch. Denn in Afghanistan haben zwischen 1839 und 1919 ja auch dreimal die Engländer Krieg geführt. Noch bevor die Sowjetunion kam und noch bevor die US-Amerikaner kamen. Und all das, Matthias, nur damit jetzt am Ende wieder die Taliban an der Spitze sitzen.
Ja, also ich füge hinzu, das ist maximal frustrierend. Das Land ist instabil, Menschenrechte für Frauen sind außer Kraft gesetzt, die Religion beherrscht die Politik oder zumindest die Scharia, das islamische Gesetz. Die humanitäre Situation ist eine Katastrophe, westliche Länder haben die Hilfe weitgehend eingestellt, Weltbank und Internationaler Währungsfonds zahlt nicht mehr aus. Die Welthungerhilfe fürchtet einen Anstieg der Armutsrate auf 97%. Und das ist eine einzige Katastrophe und wohl nur deshalb nicht in den Schlagzeilen, weil die Welt von anderen akuten und aktuellen Kriegen überzogen ist und weil die Weltordnung auf dem Spiel steht. Aber all das hilft den Menschen in Afghanistan nicht.
Übrigens genauso wenig wie die extreme Dürre, die das Land jetzt schon seit Jahren heimsucht, für eine kaputte Landwirtschaft und Hunger sorgt und gegen die die Taliban nichts machen. Denn dass kein Regen fällt, das komme eben von Gott. Danke dir für heute, Matthias. Extremwetterereignisse rede ich jetzt nicht zufällig drüber. Viel zu wenig Regen in Afghanistan, viel zu viel hier in Europa. Solche Extremwetterereignisse erleben wir durch den Klimawandel natürlich immer heftiger und häufiger, aber muss man auch sagen, nicht erst seitdem. 1784 rauscht nämlich das Jahrtausendhochwasser durch Deutschland. Der Rhein, das müsst ihr euch mal vorstellen, beschießt regelrecht Stadt und Land mit Eisschollen. Und wir werden uns das tatsächlich vorstellen, nämlich dann in der nächsten Ausgabe, Eine Stunde History. Ich bin Markus Dichmann, bis dahin, macht's gut, ciao.
Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.